Von Tag zu Tag mit Günter Kandelsdorfer.
Zu Gast in der heutigen Sendung ist der Schriftsteller Andreas Weber. Er lebt in Linz und ist in den 2000er Jahren bekannt geworden mit dem Roman Lanz und dem Erzählband So nicht. Im Picus Verlag hat Andreas Weber jetzt einen neuen Roman vorgelegt, der trägt den Titel Veitels Traum, und ich begrüße den Autor jetzt als Gast im Studio. Herzlich willkommen.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Herr Weber, ich beginne mit einer Partyfrage. Beatles oder Rolling Stones?
Also bei mir waren das immer die Rolling Stones. Also ich habe ja Englisch gelernt mit den Stones, habe das Wort für Wort mit dem Dictionary übersetzt und bin auch heute noch in der Lage, also Jumpin' Jack Flash und diese Klassiker Street Fighting Man, das kann ich auswendig bis ans Ende meines Lebens. Und ich bin auch einer, der, das muss ich zugeben, komme aus kleinsten Verhältnissen und mich hat das wirklich sehr geprägt, auch bilde ich mir ein. Also ich habe immer die Stones, habe ich also schon mehrfach, also mindestens 10-mal live erlebt auch, und auch zuletzt eben aus der Nähe, da konnte ich Mick Jagger und Keith Richards fast auf die Schuhe greifen in München, da waren sie auf seiner Bühne, wo sie ins Publikum fuhren. Und da habe ich diese Gesichter gesehen und das ist ein Eindruck, den ich bis heute nicht vergessen habe. Weil ich meine, die Typen, die waren damals 63 und 62 und sahen aus wie 75, ja. Aber man muss sagen, das Unglaubliche ist diese Energie. Also die waren wie unter Strom und die Stones sind einfach, die Texte auch. Also und die ganze, das ist so ein, ich sehe das heute mittlerweile schon, also, ein bisschen auf Metaebene sagt man da, glaube ich, also das wäre ein Paradigma der populären Kultur, um es mal ganz geschwollen zu sagen. Da steckt alles drinnen und die Stones sind halt immer ein Thema für mich. Und
sind Sie auch Luftgitarrist oder haben Sie jemals versucht, denen auch musikalisch nachzueifern?
Nein, also ich habe, wie viele andere, habe ich einmal in einer Band gespielt. Ich habe also Rhythmusgitarre geschrumpft, also mehr so. Aber ich habe natürlich... Es gibt ein Projekt, ich wollte einen Film über Bill Wyman machen, ja, und also Dokumentarfilme habe ich ja
also drei gemacht. Also einer der Stones.
Einer der Stones, ein Gründungsmitglied, der einzige, der hat 92 aufgehört, ist ausgetreten, und da habe ich, ich will natürlich, und es wird auch sicher einen Roman geben, also da habe ich eine Geschichte, die ist schon, die gärt schon ein bisschen in mir, wo die Stones richtig zum Thema sind, aber Luftgitarre, also so weit ging es dann nicht. Also ich habe auch zum Beispiel dann auch, bin ich nicht ein Devotionaliensammler, weil das sind finanzielle Dimensionen, das erscheint mir auch schon ziemlich durchgeknallt und da grenze ich mich dann schon ab.
Herr Weber, in Ihrem neuen Roman Veitels Traum spielen die Stones jetzt keine prominente Rolle, aber es kommt ein bisschen vor. Ihr Protagonist ist ein 18- oder 19-jähriger Bursch, der heißt Tobias Veitel und der muss am Beginn des Romans ein verstörendes Erlebnis verkraften. Sein Vater verstirbt während eines außerehelichen Geschlechtsverkehrs mit einer verheirateten Dame im Nachbarort, verstirbt er bei diesem Geschlechtsverkehr. Die Dame entledigt sich des Leichnams, bringt diesen Leichnam zu einem Aussichtsbankerl irgendwo am Rande des Orts und einige Tage später wird der Leichnam des Vaters, das muss man noch dazu sagen, der ist Gendarm und Lyriker, also eine originelle Kombination, ein Gendarm, der eben auch mit ernsthaftestem Anspruch Gedichte schreibt, der wird dann einige Tage später vor einem Nachtclub mit Kopfschuss aufgefunden. Jetzt ist man als Leser am Anfang verwirrt, weiß man nicht, wie ist der gestorben, Kopfschuss oder doch Überforderung beim Liebesakt. Und der Tod seines Vaters ist für ihren Protagonisten, für diesen Tobias, Anlass, sich einige wichtige Fragen zu stellen. Wie haben Sie Ihr Buch vom Prinzip her angelegt? Ging es Ihnen darum, auf auch kriminalistische Art und Weise ein Porträt der österreichischen Provinz zu zeichnen? Ging es Ihnen um diese Vater-Sohn-Geschichte? Was stand für Sie im Vordergrund?
Also im Vordergrund, also das muss ich sagen, begonnen, ich wollte, das muss ich sagen, einen Kriminalroman schreiben. Und diese völlig rätselhafte und sehr, sehr extravagante Kombination, also Liebe, Tod im Liebesakt, das hat mich irgendwie, und dann mit Leiche im Kopfschuss, das hat mich irgendwie fasziniert. Mich hat gedacht, wie kann man das auflösen? Das habe ich irgendwann einmal geschrieben, weil so arbeite ich. Ich schreibe oft so Plots mir auf irgendwelchen Zetteln. Und das ist das eine. Und ich wollte einen Krimi schreiben, das früher einmal, ja. Und dann ist mir das mit dieser Vater-Sohn-Geschichte, ich meine, das ging dann schon, da habe ich mir gedacht, eine Vater-Sohn-Geschichte, das ist schon ein bisschen, also diese Nabelschau, das interessiert mich selbst beim Schreiben nicht. Ja? Und ich wollte das sozusagen in einer, wie ich meinte oder wie ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, manche Leute sehen das auch so, dass man das, ich wollte einfach diese Vater-Sohn-Geschichte erzählen und der Tobias Veitl, ja, der hat seinen Vater immer für ein bisschen einen, auf gut Wienerisch sagt man, ein bisschen einen Wappler gehalten. Ja. Und als der dann so stirbt, er hat ihn auch einmal schon ertappt beim Ehebruch, da denkt er sich, pfuh, ja, mein Vater hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Er ist ein bisschen irritiert, wie halt Söhne sind, wenn sie den Vater da mit einer anderen Frau sehen. Und dann das mit diesem Kopfschuss, da ist er natürlich dann, da denkt er sich dann, ja, mein Vater dürfte doch irgendwie nicht so einer gewesen sein, wie ich ihn gesehen habe. Er wertet den ein bisschen um auch. Also, und er macht sich dann auf, sozusagen durch den Tod des Vaters, der ja der durchaus tragisch ist, auch bemerkt der Sohn, dass er seinen Vater eigentlich, er hat ihm ja keine einzige wirkliche Frage gestellt. Sie haben kein einziges richtiges Gespräch gehabt, ja. Und das ist natürlich, da wird da reicht's dann auch ins Autobiografische herein. Mein Vater, den ich sehr schätzte, das ist aber völlig fiktiv. Also mein Vater war ein ganz anderer Typ. Er war Beamter. Das ist aber schon die einzige Gemeinde.
Er war Bundesheersoldat.
Bundesheer, genau. Ja. Und ich bin auch ein Bundesheer gewesen und, aber damit hat sich schon. Also das ist, mein Vater ist ein anderer Mensch gewesen. Aber auch diese Problematik, dass man mit dem Vater kein einziges, also er ist wirklich sehr früh verstorben mit und ich war selbst noch nicht so weit oder
reif. Wie alt waren Sie damals?
Ich war damals 32. Also ich war, also das ist so.
Ja, so jung ist das gar nicht mehr.
Ja, ich bin ein Spätzünder. Ich habe also bei vielen Dingen, die wichtig sind, ich habe auch zu schreiben sehr spät begonnen und habe das ja nie gewusst auch. Also ich wollte nie Schriftsteller werden. Also viele Kollegen, die sagen, ich wollte immer schon mit 16 Schriftsteller werden und das wollte ich alles nicht, weil ich es nicht wusste. Und da habe ich jetzt versucht auch, also das so ein bisschen, da mich so ein bisschen abzuarbeiten an dieser Vater-Sohn-Problematik. Aber das ist natürlich nur, wie gesagt, die Fakten sind da schon sehr, also das ist nur, hat nur einen sehr begrenzten Einfluss gehabt. Also das ist das meiste, ich sage 80% oder ist Fiction.
Mhm. Sie spinnen sehr, sehr viele Erzählfäden in diesem Roman, der hat ungefähr knapp 200 Seiten. Also der Sohn beginnt ein bisschen zu recherchieren, was ist da passiert mit dem Vater, warum dieser Kopfschuss. Diese Recherchen führen ins Rotlichtmilieu, auch in Wien. Dann gibt es einen Großvater in London, auch ein bisschen eine obskure Figur, die ein früher mal bedeutender Schriftsteller war, aber auch schon vergessen oder halb vergessen ist. Dann gibt es einen zwielichtigen Liebhaber der Mutter dieses Protagonisten. Dann gibt es noch einen Bruder des Protagonisten, der ist Fernsehregisseur. Also man hört schon beim Nacherzählen, es gibt sehr viele Fäden, die sie da auslegen. Ich muss gestehen, ich habe dann und wann kurz immer wieder ein bisschen den Überblick verloren. Wie ist es Ihnen beim Schreiben gegangen als Kompositeur des Ganzen?
Also für mich war das ist aber schon, das ist halt wahrscheinlich, liegt in der Natur der Sache. Also diese Fäden, da haben Sie völlig recht, das sind natürlich einige Geschichten, es läuft alles zusammen in dieser Vater-Sohn-Geschichte. Weil das eine ist der Bruder des Vaters, wo der Vater hatte ein sehr komplexes, angespanntes Verhältnis zu diesem Bruder, der immer ein Fernsehregisseur ist und der Fernsehen macht. Und der Vater hat das immer irgendwie für Quatsch und verachtet ein bisschen. Dann dieser Großvater, der hat den Vater immer unterdrückt und nie also ernst genommen. Und da ist auch ein großer Konflikt. Und dadurch ist das praktisch für mich dann, also für mich war ja dann die Idee, also dass ich muss sagen, beim Schreiben habe ich dann immer auch dieser Schuss in den toten Körper, ja, also in die Leiche, ja. Das ist mir, da hatte ich immer jemanden anders vor. Aber erst als ich dann das geschrieben habe, wusste ich, diese Person muss schießen.
Wir sagen es jetzt nicht.
Wir sagen es nicht, weil das ist eigentlich sehr spannend und ich möchte auch hier kurz anmerken, da gab es eine wirklich unangenehme Rezension im Falter und das ist einfach, diese Rezensentin hat das Buch gar nicht gelesen, weil die hat geschrieben, da schießt einer aus der Unterwelt, was aber ein völliger Blödsinn ist, weil es schießt, da geht's.
Nein, jetzt verraten Sie es nicht.
Nein, aber es geht um sehr viel Verzweiflung und Leidenschaft, aber es schießt keiner aus der Unterwelt. Und das hat mich damals ein bisschen, das wollte ich auch mal anmerken, weil die Leute das ja dann nicht wissen. Ja,
wenn man Bücher verreist, sollte man sie nach Möglichkeit gelesen haben.
Das finde ich auch, ja.
Sie hören die Sendung von Tag zu Tag. Mein Gast heute, der Schriftsteller Andreas Weber. Wir sprechen über seinen Roman Veitls Traum. Wenn Sie anrufen möchten bei uns in der Sendung, kostenfrei aus ganz Österreich, Österreich, unsere Nummer 0800 22 69 79 0800 22 69 79. Herr Weber, Sie haben in Ihren Roman auch eingebaut eine kleine Hommage an den Germanisten Wendelin Schmidt-Dengler. Was hat es damit auf sich?
Wendelin Schmidt-Dengler hat, das ist sicher so eine, man kann sagen, ein Mentor von mir gewesen. Ich bin ein Schüler von ihm und es hat mich wirklich, ich habe das Gefühl, dass ich ihm wirklich sehr viel verdanke, weil ich habe von ihm sehr viel gelernt über Literatur. Ich habe, wie gesagt, studiert bei ihm und er hat dann auch, also immer entscheidende Impulse gegeben. Also das ist, wenn du kommst vom Land aus Langenlois, das ist die tiefste Provinz und du bist in der Stadt. Und ich kann mich noch gut erinnern, die ersten Vorlesungen von Schmidt-Dengler, die waren ja, also das war ja sensationell und er hat ja einen bekannt tollen Vortragsstil gehabt und mich hat das irrsinnig beeindruckt und ich habe dann auch, mich hat das auch sehr motiviert, ja, also zum Studieren, zum Lesen und überhaupt nicht Gedanken zu machen. Und es war für mich wirklich ein einschneidendes Erlebnis, als Herr Professor Schmidt-Dengler hat dann ja auch Kritiker, ist auch Kritiker gewesen und er hat dann zum Beispiel meine Sachen wirklich rezensiert und er hat mir auch vorher sofort gesagt, ich war da ganz aufgeregt und habe ihm das Buch in die Hand gedrückt und er hat mir gesagt, also Gefälligkeitsrezensionen gibt es keine und er hat mir dann auch gesagt, er war erleichtert, dass ihm das so gut gefallen hat und er hat dann alle, also meine Bücher hat er dann wirklich gut besprochen und das hat mich natürlich, erst seitdem habe ich mir ganz persönlich, subjektiv gedacht, ja, okay, wenn Schmidt-Dengler da findet, dass das was ist, dann ist es wirklich was. Und das hat mich, wie gesagt, irrsinnig viel Selbstbewusstsein auch gegeben. Und wir hatten auch dann zu tun mit diversen Projekten. Ich bin mit Fritz Habeck und so, also das ist auch alles über Schmidt-Dengler gelaufen. Also da bin ich von ihm auch, der hat den auch in der Vorlesung besprochen und so bin ich dann auf diese Dinge gekommen auch.
Herr Weber, Sie machen ja kein Hehl daraus, dass Ihre Bücher zu einem Gutteil autobiografisch grundiert sind, also jetzt nicht eins zu eins, man darf nicht alles eins zu eins nehmen, aber doch, dass Sie sehr viel auch Autobiografisches aufarbeiten. Das ist in diesem Buch so. War das auch in Ihrem Roman Lanz so? Sie haben schon kurz angedeutet, Sie sind in Langenlois aufgewachsen. Manche Leute haben geglaubt, Lanz wäre eine Paraphrase auf Linz gewesen. Das stimmt aber nicht. Da ging es Ihnen auch darum, ein bisschen ein Psycho- und Soziogramm der Langenlöser Gesellschaft ja zu schreiben in Lanz?
Das kann man so sagen. Es ist so, das erste Buch, ja, ist die Aufarbeitung der Heimatstadt. Also das ist so eine Geschichte, die hat auch so eine Grain of Truth in it, wie der Engländer sagt, das hat einen wahren Kern. Aber das ist natürlich Fiction. Also es ist 90% oder 80% ist Fiktion. Aber ich wollte mich mit dem auseinandersetzen. Ja, mit
da geht es ein bisschen
um die NS-Vergangenheit. Also da gab es, wie gesagt, zwei Tage vor Kriegsende wurde da eine Frau malträtiert, die ein Verhältnis hatte mit einem Kriegsgefangenen, also sozusagen, und da hat Das ist auch passiert so ähnlich, ja, aber das ist kein historischer Roman. Ich habe dann aber dann eine fiktive Geschichte geschrieben, wo einer dann, der Sohn dieser Frau kommt dann 1968 zurück und der ich erzähle und da wird es dann wieder autobiografisch, das ist auch ein bisschen, da spiele ich natürlich dann schon eine gewisse Rolle auch, freundet sich mit dem an und das ist dann dieser Roman. Und bei dem zweiten Roman, das ist jetzt ja sozusagen die Aufarbeitung meiner, wie ich schon vorhin sagte, kleinbürgerlichen Herkunft. Also der Vater Beamter, und kleine Verhältnisse und das ist alles irgendwie, das fließt natürlich dann rein. Also das, zu dem stehe ich auch.
Ihr Protagonist, der 18-Jährige, ist Handballer. Genau. Sie waren auch Handballer, ja, sehr erfolgreich.
Naja, erfolgreich. Ich meine, ich habe Handball gespielt in Langenlois, ja. Und wir sind, also Landesmeister war ich dann in der Jugend. Und dann habe ich auch dann durch den Handball, ja, habe ich sehr viel gewonnen. Also das muss ich wirklich sagen. Also ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern, wenn du schüchtern und ein bisschen jung, also so ein bisschen ein kleines
Milchgesicht.
Genau. Und ich war ein bisschen, nicht gerade dick, aber ich war ein bisschen rundlich und durch diesen Sport. Und wenn du ein Leiberl hast, dann, ja, das hat mir wirklich sehr viel gegeben. Und ich glaube, meine ganze persönliche Entwicklung oder Persönlichkeit wurde massiv oder doch sehr geprägt von diesem sportlichen Bemühen und von diesem Durchsetzen da auch. Also das finde ich auch nach wie vor sehr wichtig. Also ich bin, ja.
Wir haben jetzt den ersten Anrufer zugeschaltet, Herrn Warum. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Keindlersdorfer.
Grüße
dir, Herr Weber.
Guten Tag.
Jetzt gleich zum Handball noch einmal. Ich habe es faszinierend jetzt gefunden, dass Sie das erwähnen. Für mich Handball eine der schönsten und vor allem härtesten Sportarten der Welt. Und ich erinnere mich, wie ich in einem Kloster in der Schule, und dort hatten wir auch eine Handballmannschaft, Teamgeist ganz groß geschrieben. So, das zum Handball. Und das prägt natürlich auch das Leben in einer Kleinbürgerstadt, wo man sich dann auch durchsetzen kann, da gebe ich mir vollkommen recht. Herr Weber, der neue Roman, wo die Stones dann eventuell eine Rolle spielen sollten. Bitte vergessen Sie mal den Brian Jones nicht. 69, Sie wissen, Swimmingpool, keine Ahnung, wie auch immer.
Ja. Vielen Dank. Das ist alles in Arbeit. Also das ist Brian Jones ist sicher Thema und ich habe auch, das ist soweit kann man, das ist jetzt noch nicht gelegt, dieses Ei, aber ich möchte jetzt nur so viel verraten. Da geht es um einen Gegenwartsmenschen, der dann sozusagen auf den Spuren Bill Wymans, der ein guter Freund von Brian Jones war, wie wir wissen, die spielen da eine Hauptrolle.
Aber mehr sagen wir jetzt
mehr
nicht.
Mehr sagen wir nicht, nein.
Wir schalten stattdessen den nächsten Anrufer zu Herrn Vogelhuber. Grüß Gott. Hallo, Herr Vogelhuber.
Ja, grüß Gott.
Bitte sehr.
Ja, ich kenne den Herrn Andreas Weber persönlich, aber mein Studienkollege. Ja, grüß dich, Andreas.
Grüß dich Gott, Robert. Ja, hallo.
Es ist sehr interessant. Ich denke mir, was du mir damals immer erzählt hast, du hast also sehr vieles von deiner Biografie in diesem Roman hinein verrätselt. Und dadurch ist das besonders spannend geworden, dieser Entwicklungsroman, der irgendwie eine Entwicklung deines eigenen Egos aufzeigt. Vor allem gefällt mir besonders gut, wie hier in dem Roman du die Fäden immer wieder zusammenziehst und dann sie aber durch erzählerische Rückgriffe unterbricht. Und so kommt, möchte ich als Fazit sagen, eine Spannung in die Dämonologie des kleinbürgerlichen Umgeists. Wie findest du das?
Ja, du, das freut mich sehr, dass du das so empfunden hast, weil das ist ja, wie gesagt, nicht selbstverständlich, dass man das so liest. Und ja, ich meine, ich kann nur sagen, ich bin ein leidenschaftlicher sozusagen Chandler und Hemingway-Leser. Und Chandler ist ja dann berühmt dafür, dass er ja diese, das ist ja auch das Motto von Raymond Chandler, nicht zufällig gewählt. Und das sind so meine Hausgötter. Und ich versuche dann natürlich dann schon, dass man dem eine Stimmung vorgibt, ja. Und dass ich das ja auch irgendwie einlösen kann. Also da bin ich froh, dass du das so gesehen hast. Und ja, und freut mich, dass wir uns wieder mal hören, ja?
Herr Weber, wenn man Ihren Lebenslauf sich anschaut, wenn man Ihren Lebenslauf liest, dann muss man sagen, Sie können auf eine bunte berufliche Biografie verweisen. Sie haben als junger Mann in verschiedenen Fabriken gearbeitet, Sie waren als Gasleitungsmonteur tätig, Sie waren in der Werbebranche tätig, auch im Journalismus tätig und haben dann Ende der 90er Jahre einige Jahre auch als Sozialpädagoge gearbeitet mit arbeitslosen Jugendlichen. So viele verschiedene Berufe machen sich immer gut in Schriftstellerbiografien. Wie sehr haben Ihre Erfahrungen in der Arbeitswelt Ihr Schreiben geprägt? Haben Sie es geprägt?
Sehr sogar, glaube ich. Also das ist so, dass mich zum Beispiel gerade die von Ihnen erwähnten Berufe, ich meine, das waren diese Gasleitungsmontage, das waren 3 Monate, wo du immer 3 Monate unterwegs bist mit Monteuren und da kommt man auch mit den Menschen zusammen. Und ich komme aus kleinen Verhältnissen, aber wenn du zum Beispiel Germanistik studierst, ja, dann, oder auch in den Kreisen, in denen ich verkehrte, das war schon ganz etwas anderes. Und da war ich immer wirklich, ich wusste dann immer, wie die Welt ist, ja, also weil das ist schon etwas abgehoben, dieses ganze studentische Leben und dann auch später, ich habe dann durch diese Sozialpädagogik, das habe ich auch einige Jahre gemacht, da war es für mich extrem wichtig zu erleben, was Sache ist, ja, also damals war ich dann schon ein bisschen mehr in diesem Schreiben und auch in diesem Journalistischen drinnen und ich habe dann immer versucht, also dass das welthaltig ist, was ich schreibe und ich glaube schon, dass diese Dinge einfließen, das ist natürlich das ist sicher unbewusst, aber es ist für mich einfach selbstverständlich, dass gewisse Haltungen auch, ja, die man gegenüber anderen Menschen hat, das glaube ich wirklich, dass ich das irgendwie gelernt habe, weil ich kenne einige Schriftsteller oder auch, also nicht nur Schriftsteller, sondern überhaupt sogenannte Geisteswissenschaftler, da habe ich mir dann oft schon gedacht, die sind einfach sehr abgehoben und das wollte ich nicht sein oder das bin ich, glaube ich, dann hoffentlich nicht geworden.
Wie haben Sie etwa bei Ihren Arbeiten als Gasleitungsmonteur, wie haben Sie die österreichische Arbeiterklasse in ihren jeweils individuellen Ausformungen erlebt? Man denkt, oder natürlich als ich jetzt wieder als Literaturmensch, man denkt halt an Innerhofer oder Wolfgruber, die ja eher unsympathische Porträts zeichnen, Porträts von Alkoholismus, Sprachlosigkeit, latenter und manifester Gewalttätigkeit, Machismo und so weiter und so weiter. Entspricht das einigermaßen der Realität oder haben Sie doch auch andere Erfahrungen gemacht?
Ich habe sicher andere. Also es gibt solche und solche, das hat schon meine Großmutter gesagt, überall gibt es solche und solche. Und es ist so, dass zum Beispiel das, was mich wirklich gewundert hat damals, das war in den 80er Jahren, da war eben dieser Aufstieg von Jörg Haider, also das war politisch. Ich meine, ich bin ein bekennender, sozusagen, wie man immer Sozi, ja, also rot bis in die Wolle oder so, ich bin ein Sozialist, ja. Von klein auf. Und
war das auch elterliches Erbteil oder war das in Opposition zum Vater?
Das war so, dass mein Vater sehr unpolitisch war. Aber ich hab dann schon begriffen, ich kann mich noch gut erinnern, ich bin ja durch diese Schülerfreifahrt, Schulbüchergarten, in der Volksschule ist meine Mutter, die hat wirklich eine kleine Wohnung und einige Kinder, die ist herumgelaufen und hat Bücher eingetauscht. Und eine Universität heute zum Beispiel, das ist ganz anders. Und das habe ich habe gewusst, wo das herkommt. Ja? Also das so, ich verstehe das so. Und das prägt einen natürlich. Und mein Vater war sehr unpolitisch, aber er hat natürlich in seinem Innersten oder so, seine Ansichten waren schon offen. Und ich habe das lesen von ihm. Wir hatten keinen Fernseher zu Hause, weil mein Vater gesagt hat, der Fernsehen, das ist auch ein bisschen autobiografisch, das kommt auch im Feitl vor. Das ist schon echt, ja. Und jetzt habe ich viel gelesen und mein Vater, ich habe von ihm Günter Grass, Horvath, das habe ich von ihm irgendwie erstmals.
Also wenn ich Sie noch mal kurz unterbrechen darf, das heißt, das Klischeebild des Unteroffiziers im österreichischen Bundesheer, dieses Klischeebild hat Ihr Vater eigentlich nicht erfüllt.
Soweit ich das beurteilen kann, ich kenne nur ihn, aber er war sehr allgemein gebildet. Ich weiß noch sehr gut, mein Vater hatte ein enormes geschichtliches Wissen, er wusste viele Dinge und ich habe mit ihm auf langen Spaziergängen, das muss ich schon sagen, viel gesprochen über Geschichte, über Literatur auch, und er hat auch dann gewisse sozusagen Impulse gegeben. Aber das ist natürlich alles dann viel später, habe ich das dann so richtig begriffen und also, ja.
Wir waren eigentlich beim Thema österreichische Arbeiterklasse, dann haben Sie gesagt, Sie sind rot bis in die Knochen und dann habe ich Sie unterbrochen.
Ich bin auch kritisch mittlerweile, natürlich, ich leide schon sehr, weil was die Performance der Sozialdemokraten derzeit ist nicht so, dass man da, also da gibt schon einiges zu kritisieren und zu leiden. Aber ich meine, ich habe das natürlich damals bei den, so wie ich das gesehen habe, ich habe mit den Arbeitern mit den Monteuren, das waren ja oft sehr weltläufige Menschen, die sind herumgekommen in der ganzen Welt, die haben Montage in Arabien, in Schottland und so, das waren gute Typen. Also ich habe diese Arbeiter, die ich da kennengelernt habe, das waren nicht die typischen Hackler, unter Anführungszeichen, die haben sich auch Gedanken gemacht. Sie haben dann aber dann auch oft haben Antworten gegeben auf gewisse Probleme der Gesellschaft, die ich nicht richtig fand. Und da habe ich wirklich sehr viel diskutiert mit diesen Leuten. Und die haben dann oft gesagt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und das war eigentlich sehr, also für beide Seiten, glaube ich, also für mich sehr interessant, das so zu hören. Und für die, glaube ich, war es auch nicht uninteressant, dass sie mal eine andere Meinung da aus der Nähe erlebt haben.
Sie haben vorhin gesagt, das ist Ihnen keineswegs an der Wiege gesungen worden, dass Sie einmal schreiben, dass Sie einmal Schriftsteller werden möchten. Auch in der Pubertät offenbar war das noch gar keine Option. Jetzt leben Sie seit einigen Jahren als Schriftsteller. Wie lebt sich's da?
Ja, ich meine, gut, also ich beklage mich nicht. Ich meine, es ist so, ich habe zum Schreiben, also in meinem Umfeld, also mein familiärer Hintergrund, da gibt es alles anständige, wie man so sagt, ehrbare Leute, die brav arbeiten, aber keine Freischaffenden. Es ist völlig ausgeschlossen gewesen oder in meinem ganzen Umfeld, dass einer Künstler oder irgendwie Maler oder auch Schriftsteller wird. Ich selbst habe aber dann irgendwie das gespürt durch das Studium auch und dann habe ich schon mir gedacht, durch den Journalismus, ich war ja dann auch journalistisch tätig und habe da das Schreiben irgendwie kennengelernt und das hat mir Spaß, also Spaß ist das falsche Wort, aber es hat mir etwas gegeben, wenn etwas funktioniert, wenn etwas fährt und wenn etwas geht. Und so bin ich dann und Literatur schreiben mit 32 habe ich dann beschlossen, ich muss unbedingt einen Roman schreiben und ging nach England. Ein Jahr als Foreign Language Assistant und dort ist dann das erste Buch entstanden. Das war dann das Nachtspiel, das waren 8 Erzählungen, die sind daraus geworden, diese spielen in einer Landschaft und das ist so das Romanhafte. Und dann ging das eines zum anderen und dann habe ich, als ich dann die ersten Stipendien bekommen habe, habe ich gesagt, so riskiere ich das und bin dann 1998 freier Schriftsteller geworden. Und es ging dann immer irgendwie ganz gut. Aber ich habe niemanden gekannt auch. Und das war ich bin sehr umtriebig gewesen und auch heute noch. Und irgendwie geht es halt dann immer. Also, aber das wissen Sie vielleicht von anderen auch so.
Das es ist ja so, dass ein Großteil der Autorinnen und Autoren in Österreich finanziell und materiell hart an der Grenze zum Prekariat, wenn nicht eigentlich darüber, lebt und leben muss oder vielleicht nicht muss. Wie erleben Sie das?
Also so nicht. Also ich bin zum Beispiel wirklich immer, das ist meine Herkunft. Meine Eltern hatten wirklich kein Geld. Die sagen, du kannst machen, was du willst, zahlen musst du ohnehin für dich selbst. Ja? Dadurch habe ich immer auf die Kohle geschaut, ja? Und habe dann immer geschaut, dass ich dann als Schriftsteller, ich habe gelebt, nicht vom Buchverkauf, aber ich hatte Lesungen, ich hatte Radioproduktionen, ich hatte dann Bücher herausgegeben, wo ich da Herausgeber war. Da gibt es eine Reihe von Büchern, auf die ich sehr stolz bin auch. Und dann habe ich Dokumentarfilme, 3 Stück auch mit Jörg Burger, den ersten über Fritz Habeck gemacht und habe immer und alles zusammen ergab eine ganz gute Summe. Also ich habe ganz gut gelebt und habe immer darauf geschaut, dass ich ungefähr dasselbe verdiene wie als Lehrer. Und dann diese Stipendien habe ich auch, dann ein Staatsstipendium, da gab es große Stipendien, die habe ich dann auch irgendwie bekommen. Und das ging schon. Also ich habe immer auf diese, aber ich hatte immer ein hohes Bewusstsein, also für die Kohle, also fürs Geld.
Und jetzt leben Sie als Halbtagsschriftsteller oder wie
kann man das nennen? Ich bin jetzt seit September diesen Jahr, also 2010 habe ich eine halbe Lehrverpflichtung für. Aber das ist sozusagen mal in einem Oberstufenrealgymnasium. Und das geht auch. Ich meine, das ist so, dass ich schon älter bin und ich habe dann jetzt auch das schon ein bisschen, glaube ich, also das ganze Geschäft, ja, das Literaturgeschäft. Ich meine, ich sehe das schon sehr, ich habe es immer realistisch gesehen, aber jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert und das ist jetzt einmal, dieses Unterrichten, aber kommt darauf an, wie sich das entwickelt. Aber es gibt immer Projekte, also nebenbei. Und das wird man dann sehen. Ja.
Welche Fächer unterrichten Sie?
Deutsch. Originellerweise.
Ihre Diagnose als Praktiker zum PISA-Ergebnis. Ist es wirklich so, dass die Kids, vor allem die männlichen Jugendlichen, wie man immer wieder hört, heute bedeutend weniger und schlechter lesen als vor 20, 30 Jahren?
Also das erste Mal weiß ich das nicht, wie es früher war. Und ich erlebe
es. Es geht sich ja aus. Sie waren ja vor 30 Jahren
Gymnasiast. Aber damals, also ich erlebe das nicht so. Das ist ein Oberstufenrealgymnasium in Perg, das kann man ja sagen. Und das ist eine ganz tolle Schule. Also die sind wirklich sehr engagiert. Und diese Jugendlichen, die können wirklich sehr gut lesen. Die sind auch zum Beispiel, ich habe eine 6., 7. oder eine 8. Klasse. Und die verstehen die Texte auch. Ich meine, das sind junge Menschen, aber wir machen das immer so, wir interpretieren Lyrik oder auch in Prosatexte und die haben gute Ideen. Also ich meine, ich kann nicht erkennen, dass die da irgendwo das nicht verstehen. Also da gilt es nicht. Also da, wo ich wirke derzeit. Aber ich glaube schon, dass es im Großen und Ganzen, das kann ich mir auch vorstellen, also was man so hört. Ich kann mir hier nicht vorstellen, dass das alles gelogen ist. Also ich meine, hier für meinen Bereich ist es nicht so, aber die Jugendlichen, das sind teilweise sogar sehr originelle Leute darunter, die sich Gedanken machen, wo ich immer wieder als Lehrer froh bin, das habe ich selbst noch gar nicht so gesehen und das ist immer toll. Also da gewinnt man dann selbst dadurch.
Andreas Weber, ich weiß nicht, ob das vorkommt, aber nehmen wir einmal an, Sie sind Deutschprofessor an einem Gymnasium in Oberösterreich. Es kommt ein 17-jähriger Bursche, ein 18-jähriges Mädchen zu Ihnen und sagt, Herr Professor Weber, ich weiß nicht, ob man das noch so sagt, Herr Professor Weber, ich möchte später eigentlich einmal vielleicht Schriftsteller werden. Was raten Sie mir? Wie soll ich es anlegen? Was würden Sie da sagen?
So ähnliche Situation hatte ich schon und ich sage dann immer unbedingt, also das ist meine tiefste Überzeugung, ja, ich meine, das ist aus eigener Erfahrung, ja, unbedingt einen Job, also irgendeinen Beruf haben, zu sagen, ich werde Schriftsteller mit 17, das hätte ich, aber das ist jetzt wieder, da bin ich, da sage ich aber auch dazu, ja, das ist meine persönliche, subjektive Meinung, aus eigener Erfahrung. Es gibt aber auch, man weiß das ja, ich meine, der Kehlmann und solche Leute, die haben immer gesagt, ich werde Schriftsteller, die hatten aber auch, und das muss man auch sagen, diesen Hintergrund, glaube ich, der ein anderer ist.
Ein finanzieller und bildungsmäßig ja, anderer ja, und, elterlicher Hintergrund.
Ja, aber wenn mein Vater ein Regisseur und meine Mutter oder wenn meine Eltern schon in dem, da ist es, hast du einen anderen Zugang von Haus aus, ja. Aber das sind die Ausnahmen. Aber es gibt auch Leute, die dann einfach mit 20 da so einen, dass das einfach so richtig mit dem Debütroman gleich knallt. Aber das ist halt so wie ein Lottosechser. Und ich weiß nicht, ob es, aber möglich ist es immer, das sage ich dann schon auch dazu. Ich meine, wenn man das, muss man halt dann für sich selbst entscheiden.
Und unabhängig vom Finanziellen, was muss man tun, um eine gute Autorin, ein guter Autor zu werden?
Also ich sage immer, das habe ich auch, Leute haben mir schon Dinge geschickt, ja, und das unaufgefordert, und dann versuche ich das immer dann freundlich auch zu sagen, man muss, glaube ich, viel lesen. Es gibt zum Beispiel wirklich, Leute schicken mir Texte, das schon jetzt schon länger nicht mehr, aber früher war das öfter. Da sage ich, du, ich meine, hast du schon einmal gelesen von Fitzgerald oder kennst du das von, ich weiß nicht, Heinrich Böll und so, und die kennen das nicht und die schreiben das mehr oder weniger nach und wissen es nicht, dass es das eh schon alles gibt. Und das, also Lesen ist, glaube ich, sehr wichtig und eine gewisse Leidenschaft halt für Literatur. Also das ist das Um und Auf, also das ist das Wichtigste.
Herr Weber, es ist in der österreichischen Literaturszene allgemein bekannt, dass Sie zur Spezies der Fußballverrückten gehören. Nämlich, ich glaube, man darf das durchaus wörtlich nehmen. Wie ist das?
Absolut, das nehme ich als Ehrentitel. Es ist so, dass ja ich, also den Mario Kempes Film, also auf den Sie da vielleicht anspielen, ich habe also den Mario Kempes mit 17 Jahren im Fernsehen gesehen. Ja, also das war für mich ein Idol und wir waren alle begeistert und
man muss vielleicht kurz dazu sagen, für die wenigen, die es nicht wissen, Mario Kempes, ein legendärer Fußballer aus Argentinien, Mitglied der Weltmeistermannschaft von 1978 und auf seine alten Tage dann im Ausgedinge auch noch tätig im österreichischen Erstliga- und Zweitliga-Fußball. Ja, bei der Vienna war er beim VSE St. Pölten und dann auch noch beim Kremser SC in den 80er Jahren.
Und Kempes hat im Finale die Siegestore geschossen, war Torschützenkönig dieser WM 78. Und Kempes und 10 Jahre später spielte er in Krems. Und das war für mich völlig wahnsinnig. Ich meine, das ist ja wie wenn Karajan das Feuerwehrorchester dirigiert oder so ähnlich. Wir sind dann mit dem Rad, bin ich hingefahren und habe dann mir damals, habe ich mir gedacht, wie muss sich der fühlen, dieser Kempes, wenn er da in Krems spielt. Also das ist ja wirklich zweite Liga gewesen. Und ja, wiederum Schnitt und viele Jahre später, als ich dann diese Filme, also Dokumentarfilme machen wollte, habe ich mir dann, da war das wie von selbst, ich wollte Bill Wyman, aber das mit Bill Wyman hat nicht geklappt, also das muss ich auch sagen. Und dann habe ich Kempes, war gleich irgendwie das Nächste und das ging dann ganz leicht irgendwie. Kempes war...
Sie haben einen Dokumentarfilm gemacht.
Ein Porträtfilm, Der perfekte Moment heißt es. Und dieser Kempes, der war dann für mich, also ich habe ihn, genau diese Frage, ja, habe ich ihm dann gestellt. Wie fühltest du dich damals in Krems? Und Mario sagte, super. Ja. Und ich konnte das gar nicht glauben. Und so, wir haben dann uns wirklich gut verstanden.
Was war das Tolle an Krems, der Weltliner? Oder was hat ihn so begeistert?
Kempes hatte das, ein, wie man so sagt, ein Motivationsproblem. Der war seit seinem 16. Lebensjahr Fußballprofi, hatte alles gewonnen, war Weltmeister. Der Mario hat gesagt, er wollte dann mit, er war dann 31, ja, und er wollte dann Fußball spielen, aber er wollte nicht mehr diesem Druck. Der hat ja immer gespielt, Spanien, Argentinien, und er hat gesagt, wenn du dort Fußball spielst, das ist, du bist 24 Stunden unter Druck und im Dienst. Ja? Und er wollte einfach sich das nicht mehr antun. Und er hatte dann dieses Angebot, das er aus Österreich von der Vienna bekam, war sagenhaft dotiert, also der hat gut verdient, und St. Pölten und Krems. Er wollte einfach Fußball spielen und er wollte dorthin gehen, wo er leicht spielen kann, und das hat er schon gewusst, wo er spielt.
Jetzt ist es so, dass Sie in Linz leben, Herr Weber. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr Sie das Schicksal des LASK berührt, der nach einer traurigen Herbstsaison abgeschlagen am Tabellenende herumgrundelt. Berührt Sie das?
Nicht sehr, weil ich bin ein leidenschaftlicher englischer Fußballfan und schon 10-mal in der Premier League gewesen. Wenn ich in London bin, bin ich dort. Und ich habe immer Föst, irgendwie natürlich aus sozialistischem Hintergrund hat man immer die Föst favorisiert. Und der LASK, ich bin ein paar Mal gewesen, aber es ist, sie können es halt nicht besser. Und es ist auch so, das ist ein kapitalistisches Projekt vom Herrn Reichel. Und irgendwie hat das schon auch eine höhere Wahrheit, glaube ich, dass das jetzt irgendwie so in die Hosen geht.
Aber ein sehr erfolgreiches kapitalistisches Projekt scheint es nicht zu sein.
Nein, eben, das ist es ja. Weil der Reichel ist, sie scheitern ja, sie können es ja. Das ist, wenn du in Österreich Fußballkapitalismus betreiben möchtest, das haut nicht hin. Hat man ja schon auch bei Rapid gesehen mit Aktien an der Börse. Das war ja alles ein Desaster, weil das hier nicht geht. Das, ja.
Und ganz kurz zum Schluss, was begeistert Sie am englischen Fußball? Sie gehen ja auch dort, ja, wenn Sie in England sind, ins Stadion.
Ich war schon 10 Mal. Und ich meine, ich bin immer, also die Dynamik, das Tempo, das ist einfach eine Klasse, Technik und Tempo auf höchstem Niveau. Und das ist einfach anders zum Anschauen. Das ist,
Herr Weber, ich danke dafür, dass Sie zu Gast waren in unserer Sendung. Vielen Dank. Zum Schluss noch der Hinweis auf das Buch. Andreas Webers Roman Veitels Traum ist im Picus Verlag erschienen. Und in Von Tag zu Tag morgen geht es um das Thema Die Stadt vor 100 Jahren, Laboratorium für die Gegenwart. Zu Gast bei Johann Kneiß ist der Historiker Moritz Czaki. Das war's für heute. Einen angenehmen Nachmittag mit Österreich 1 wünscht Günther Keindelsdorfer.